Und dieser erste Hauptteil spielt sich geografisch in Galiläa ab, in dieser Region 100 bis 150 Kilometer nördlich von Jerusalem. Einer unwichtigen Region, was für uns heute das Burgenland wäre oder für manche von euch Niederösterreich, nicht für mich. Also eine Provinzgegend. Dort in dieser Provinz in Galiläa wirkt Jesus vom Kapitel 4 bis zum Kapitel 16. Sein öffentliches Wirken wird von Matthäus beschrieben. Und dann im zweiten Hauptteil, Mitte des 16. Kapitels bis zum Ende des Buches, wird alles beschrieben, was auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg in den Süden und in Jerusalem geschieht. Und da spitzt sich der Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern, den Priestern zu, und es endet in Jerusalem mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Dieser dritte Teil ist der Höhepunkt des Evangeliums. Die berechtigte Frage wäre jetzt, wieso können wir das wissen, wie kannst du das behaupten? Und ihr seht diese beiden Bibelverse darunter, die mit der gleichen Formel beginnen. Im Kapitel 4, Vers 17 sagt Matthäus: Von der Zeit an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist der Startschuss für sein öffentliches Wirken. Und im Kapitel 16 mit der gleichen Formel zu Beginn: Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse. Und im 17. Kapitel beginnt die Wanderung nach Jerusalem. Das heißt, weil man das ganze Evangelium aufmerksam durchgelesen hat und diese ähnlichen Formeln findet und es auch sonst einleuchtend ist, kann man sagen, hier gibt es diese drei großen Blöcke. Das ist die Grobstruktur. Einleitung, öffentliches Wirken in Galiläa, Höhepunkt in Jerusalem. Und dann gibt es eine Feinstruktur, die ist ein bisschen komplexer auf der dritten Folie. Und auch die hat mit einer Wiederholung zu tun. Es gibt fünf Sätze im Matthäusevangelium, die beinahe ident sind. Und die lauten alle ungefähr so: Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte. Oder: Und es geschah, als Jesus seine Befehle vollendet hatte. Oder: Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte. Und beim letzten, fünften Mal: Und es geschah, als Jesus alle diese Reden beendet hatte. Und dieser markante Satz steht immer am Ende eines Lehrblockes. Ihr seht sie darunter in diesen orange umrahmten Kästchen. Matthäus bringt fünf Lehrblöcke. Man könnte auch sagen, fünf Predigten von Jesus. In diesen Blöcken gibt es keine Handlung, keine Ereignisse, sondern Jesus lehrt. Kapitel 5 bis 7, der bekannteste Block, die Bergpredigt. Kapitel 10, da lehrt Jesus seine Jünger und warnt sie vor Verfolgungen, die kommen werden. Kapitel 13, die Himmelsreichsgleichnisse, die Polarisierung aufzeigen, man kann keine Frucht bringen oder viel Frucht, im Acker wächst Unkraut oder Weizen, also eine Teilung in zwei Lager. Im Kapitel 18 eine Predigt über das Leben in der Gemeinschaft von Jesus. Wie sieht das Leben in der Gemeinde aus unter den Jüngern, die Jesus nachfolgen? Und am Ende, auf das Ende hinzugehend, zwei Kapitel, in denen Jesus über das Ende der Zeit spricht und über das Gericht, das kommt. Diese fünf Lehrblöcke sind nicht schwer zu erkennen. Es gibt sie wirklich. Ich habe sie nicht erfunden, um euch ein farbiges Diagramm zu zeigen. Ich hoffe, ihr glaubt mir. Es gibt diese fünf Lehrblöcke. Am Ende eines jeden Lehrblockes steht dieser Satz, der fast immer gleich lautet. Und dann wird es interessant und ein bisschen komplexer. Die letzte Folie, ihr macht es ganz großartig. Da haben wir jetzt zwei Farben, Orange und Grün. Orange waren die Lehrblöcke, Jesus predigt. Und ein jeder dieser Lehrblöcke ist verbunden mit einem Block an Ereignissen. Da geschieht Handlung, da geschieht etwas. Und es sind 5 Paare. 1, 2, 3, 4, 5. Meist kommt zuerst die Lehre und dann die Ereignisse. Und diese Paare sind zusammenhängend. Schauen wir uns das an. Das erste Paar. Kapitel 5 bis 7. Jesus lehrt in der Bergpredigt. Und Matthäus zeigt uns Jesus als Lehrer. Und auf diese Predigt von Jesus folgt ein Ereignisteil, Kapitel 8 bis 9. Und in diesen beiden Kapiteln wirkt Jesus 9 Wunder. Einem Menschen nach dem anderen hilft er. Er tut Übernatürliches. Und man könnte sagen, in Kapiteln 8 bis 9 ist Jesus der Heiler. Und was Matthäus hier tut, ist vernünftig und völlig zu erwarten. Er möchte Jesus am Beginn vorstellen. Und er sagt, schaut, Jesus ist der Lehrer. Und hier sind seine Worte. Und schaut, Jesus ist der Heiler, Gottes Sohn. Und hier sind die Werke, die er getan hat. Das heißt, der erste Block ist eine Vorstellung von Jesus. Und die Reaktionen bei beiden Blöcken ist, dass die Massen staunen. Sie staunen über die Vollmacht, die Jesus in der Lehre hat. Und sie staunen über die Wunder, die er wirkt. Kommen wir zum zweiten Paar. Im Kapitel 10 spricht Jesus zu seinen 70 Jüngern und warnt sie vor Verfolgungen, die kommen werden. Und sagt ihnen, wie sie in den Verfolgungen handeln sollen. Und dann im Kapitel 11 bis 12 folgt erster Widerstand. Jesus hat sie vorbereitet. Die Pharisäer kommen von Jerusalem nach Galiläa und beginnen, Jesus anzugreifen und seine Jünger anzugreifen. Das heißt, auch dieser zweite Block hängt zusammen. Ich warne euch vor Verfolgungen, ich bereite euch darauf vor und dann geschehen sie. Im dritten Block, in diesen Himmelsreich-Gleichnissen, spricht Jesus eine Polarisierung an, dass die, die ihm nachfolgen und die, die gegen ihn sein werden, immer mehr voneinander getrennt werden in zwei Lager. Und genau das geschieht in den Kapiteln 14 bis 17. Es bilden sich zwei Lager, die Angriffe der Pharisäer werden immer heftiger, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite stehen die Jünger. Manche der Masse verlassen Jesus in dieser Zeit, aber andere bleiben ihm treu. Und Petrus sagt im Kapitel 16 auf die Frage, was sagen Sie, wer der Sohn des Menschen ist? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, es bilden sich im dritten Paar zwei Lager. Im vierten Paar ist es fast so, als ob sich Jesus von den Menschen, die sich gegen ihn stellen, abwendet und zu seinen Jüngern hinwendet. Und er spricht zu ihnen, wie das Leben in seiner Gemeinschaft aussehen soll. Und dann erleben sie diese Gemeinschaft in den Kapiteln 19 bis 20, wo es nur um die Jünger geht und um ihr Miteinander mit Jesus und welche Rolle sie haben. Sie wollen die Höchsten sein. Jesus sagt, ihr sollt Diener sein. Ich selbst bin ein Diener. Manche von euch sind jetzt schon froh, dass sie nicht Literatur studiert haben. Aber ich bin froh, dass ich Literatur studiert habe. Es ist auch gleich vorbei. Ich quäle euch ja nicht länger. Das fünfte Paar. Beim fünften Paar bricht der Rhythmus. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht findest du das heraus. Hier geschehen die Ereignisse zuerst. Der Konflikt spitzt sich zu. Die Pharisäer wollen Jesus töten. Das ist allgemeines Verständnis, das wissen alle, außer die Pharisäer selbst, also sie geben es nicht zu. Und dann spricht Jesus über das Gericht am Ende der Zeit, mit einem starken Unterton der Rettung. Und wenn du diese fünf Paare ansiehst, dann siehst du nicht nur, dass Lehre und Ereignisse zusammenhängen, sondern auch, dass hier eine Entwicklung sich vollzieht. Jesus wird vorgestellt, erster Widerstand beginnt. Der Widerstand wird stärker und führt zur Polarisierung und endet mit dem Gericht. Und in den letzten drei Kapiteln kommt dann der Höhepunkt, Kapitel 26 bis 28, das Leiden, der Tod und die Auferstehung von Jesus. Wieso ist es wichtig, diese Struktur zu kennen? Dies wichtig, weil niemand von euch ohne Navi oder Landkarte nach England fahren würde. Niemand, also ich traue es euch nicht zu. Wenn wir in etwas Großes hineingehen, das wir nicht überblicken können, dann ist es gut, sich irgendwie zurechtfinden zu können. Und wenn wir an 70 Sonntagen im Matthäusevangelium unterwegs sein werden, dann ist es gut zu wissen, wo wir uns gerade befinden. Matthäus möchte, dass wir das wissen. Ich werde euch diese schönen farbigen Dinger auf ein A5-Blatt zusammenfassen, laminieren, damit es hält bis April 2017. Und wer das möchte, kann das nächsten Sonntag haben. Die Struktur, die dir hilft, zu sehen, wo wir im Matthäusevangelium sind. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Der Matthäus hat sich etwas dabei gedacht und wir sollen uns dessen bewusst sein. Also Autor, Matthäus, einer der 12 Jünger von Jesus, Struktur, 3 Blöcke, aber auch 5 Blöcke. Und jetzt können wir die Folie entfernen. Und zum Ende noch zu den Themen. Was sind die wichtigsten Themen im Matthäusevangelium? Und das ergibt sich natürlich aus einem Vergleich mit den anderen Evangelien. Sie sind alle über Jesus. Alle wollen, dass wir erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der gekommen ist, um uns zu retten, um die Menschen aus ihrer Sünde und aus ihrer Gottesferne zu retten. Das ist allen Evangelien gleich. Aber was ist besonders für Matthäus? Was finden wir in Matthäus stärker als in den anderen Evangelien? Darauf möchte ich jetzt hinaus. Und da gibt es 5 bis 7 solche Themen, aber ich möchte nur 3 erwähnen. Erstens, Matthäus zeigt uns Jesus als Lehrer, mehr als alle anderen Evangelien, als Lehrer. Das verstehen wir eh schon, weil wir die Struktur kennen. Zweitens, es ist ein jüdisches Evangelium, geschrieben nicht nur für die Juden, aber vor allem für Juden. Und drittens, obwohl es für Juden geschrieben ist, hat Matthäus einen Fokus auf die universale, gesamte Welt. Also erstens, Matthäus ist der Evangelist, der am stärksten den Fokus auf Jesus als Lehrer legt. Hier finden wir am meisten Lehre. Wir finden diese 5 Predigten von Jesus, die sich zum Teil in den anderen Evangelien nicht finden. Es gibt im Matthäusevangelium 23 Gleichnisse. Die Worte von Jesus stehen im Mittelpunkt. Und manche, die kreative Literaturanalytiker sind, sagen, die 5 Predigten im Matthäusevangelium waren von Matthäus beabsichtigt, um eine Parallele zu den 5 Büchern Mose herzustellen. Mose schrieb 5 Bücher, Matthäus bringt 5 Predigten. Und vielleicht hat er sich's wirklich gedacht, weil er ganz stark bemüht war, diesen Konnex zur jüdischen Vergangenheit herzustellen. Aber wir wissen es nicht. Erstens, Jesus ist im Matthäusevangelium ein Lehrer. Zweitens, es ist das jüdische Evangelium. Jetzt schauen wir zum ersten Mal in die Bibel. Ihr vergebt mir. Matthäus 1,1. Wie beginnt Matthäus sein Evangelium? Das ist wichtig. Er sagt, Buch des Ursprungs, man könnte auch sagen, der Abstammung, des Anfangs, Jesu Christi, des Sohnes Davids. Das ist sehr hebräisch, des Sohnes Davids. David ist die Lichtfigur neben Mose für die Juden. Der König. Und Matthäus sagt hier, Jesus ist der Sohn Davids. Er ist der Nachkomme des großen Königs. Und er wird diesen Titel Sohn Davids immer wieder verwenden. 10-mal. Mehr als alle anderen Evangelien gemeinsam. Die anderen 3 verwenden das nur 6-mal. Er 10-mal. Der Sohn Davids. Und er möchte damit sagen, was wir heute schon gehört haben. Jesus ist ein König. Er ist der Nachkomme eines Königs. Und er selbst ist der König der Könige. Und was ganz interessant ist, von diesen 10 Vorkommen Sohn David kommen fast alle im Kontext von Heilung vor. Wenn Jesus Erbarmen einem Menschen zeigt und ihn gesund macht. Okay? Wer kennt von euch Herr der Ringe? Mit dem Filme schauen alleine tut es nicht, die Bücher muss man gelesen haben. Da gibt es einen König, den Aragorn. Die Hände des Königs sind die Hände des Heilers. Sehr gut, danke schön. Der Herr der Ringe. Dieses Buch ist geschrieben worden von einem britischen Christen, den wir einmal bei Jesus wiedersehen werden. Tolkien hieß der gute Mann. Und er hat Bilder, die er kannte, in sein Werk hineingenommen. Und das Bild des Königs, der nicht nur mächtig ist und Soldaten beherrscht, sondern der heilt, der Menschen gesund macht, der sanft berührt und Heilung bringt. Dieses Bild kommt von hier. Jesus ist ein König, der herrscht, der mächtig ist und der Heilung bringt. Die Hände des Königs sind Hände des Heilers. Und dann gibt es noch zwei Verbindungen mit dem Alten Testament in Matthäus, die ganz prominent sind. 12-mal sagt Matthäus, dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was Jesaja sagte, was Jeremia sagte, was die Psalmen sagten, was die Propheten sagten, und dann zitiert er aus dem Alten Testament. Viel mehr als die anderen Evangelisten. 9-mal sagt er, es steht geschrieben. Und über 60-mal stellt er Parallelen zum Alten Testament her. Man kann nicht dieses Buch 3 Minuten lang lesen, ohne einen Bezug zum Alten Testament zu finden. Es ist unmöglich. Matthäus stellt ständig Verbindungslinien zu den Schriften der Juden her, zum Alten Testament. Er hatte ein besonderes Anliegen für seine Landsleute, dass sie erkennen, dass dieser Mann aus Nazareth der versprochene Messias ist. Und deswegen weist er auf das Alte Testament hin. Er möchte, dass sie Jesus als ihren Retter erkennen. Im Matthäus-Evangelium ist Jesus der Lehrer und es ist ein jüdisches, ein hebräisches Evangelium. Und drittens, es ist auch universal. Wieder Kapitel 1, Vers 1, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Welches Versprechen gab Gott Abraham? In deinem Nachkommen, Singular, in deinem Nachkommen, sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Und das war nicht Isaak oder Jakob. Jesus ist der Nachkomme, in dem alle Völker der Erde gesegnet werden. Gleich zu Beginn sagt Matthäus, dieses Evangelium ist für die Juden, meine Landsleute, und für alle Völker. Die ersten, die Jesus anbeten im Matthäus-Evangelium, wer ist das? Wer betet Jesus als erster an? Kapitel 2, die drei Gestalten auf den Kamelen, die Weisen aus dem Morgenland. Das sind keine Juden. Die kommen von weit weg und sie kommen und fallen vor Jesus nieder und geben ihm Geschenke. Wieso? Wer ist er? Er ist ein König. Er ist ein König und sie beten ihn an. Gleich am Anfang erkennen sie, was sich Matthäus für uns alle wünscht, dass wir erkennen, dass Jesus ein König ist, den wir anbeten sollen. Es gibt nur 2 Personen im Matthäus-Evangelium, die Jesus lobt für ihren Glauben. Und das sind beides Ausländer. Der römische Hauptmann, der sagt, du musst nicht in mein Haus kommen, ein Wort von dir genügt und mein Knecht wird geheilt. Und Jesus lobt seinen Glauben im Kapitel 8 und im Kapitel 15 eine kananäische Frau, die zu Jesus kommt und bittet, und er ist so hart mit ihr. Er sagt, die Kinder kommen zuerst dran, und damit meint er die Juden. Und sie sagt, ja, aber auch die, was sagt sie denn wirklich, jetzt muss ich nachschauen, unter dem Tisch liegen Krumen, die Hunde. Huh, ich habe es mir gedacht, aber ich wollte die Frau nicht beleidigen. Die Frau fragt von sich selber, die Hunde sogar bekommen das, was vom Tisch hinunterfällt. Also sie spricht so niedrig von sich. Und er lobt ihren Glauben. Er lobt nie den Glauben eines Juden. Und dann ganz am Ende, wir kennen diese Worte, Jesus sagt, macht alle Nationen zu Jüngern. Alle Nationen. Das Anliegen von Jesus, alle Völker der Erde zu sich zu ziehen, Menschen aus allen Völkern zu retten, ist in Matthäus wie ein Refrain immer wieder zu hören. Die letzte Frage heute: Wieso das Matthäusevangelium? Wieso das Matthäusevangelium? Und da gibt es zwei Antworten. Die erste Antwort ist, bei dem Treffen des Predigerteams, als das Matthäusevangelium ausgewählt wurde, haben sich die jungen Wilden mit Vorabsprachen zu helfen gewusst. Und von den Alten waren nur der Jörg und ich da und sind überstimmt worden. Also ihr könnt ihnen danken, ihr wisst ja, wer die jungen Wilden sind. Die wollten das Matthäusevangelium predigen. Das ist eine Antwort. Die wichtigere Antwort ist, die ich heute eigentlich schon gegeben habe. Es gibt drei Antworten. Jesus ist ein Lehrer. Und wir wollen seine Worte hören und sie tief gehen lassen in uns. Jesus weiß, was du in den nächsten 2,5 Jahren erleben wirst. Jesus weiß, wann du Trost brauchst. Jesus weiß, wann du eine Herausforderung brauchst. Er weiß, wann du Worte der Liebe brauchst, Worte der Zurechtweisung. Er weiß es. Und hier werden wir Worte finden, die er zu uns sprechen wird. Und ich hoffe, wir wenden uns nicht ab von ihm, so wie viele das taten, sondern hören bis zum Ende auf ihn. Wieso das Matthäusevangelium? Weil Jesus Worte des Lebens für uns hat und wir sie hören werden. Zweitens, wir wollen staunen über Gottes Plan. Gottes Plan ist alt. Vor der Erschaffung der Welt hat er die Geschichte, wie er Menschen zu sich ziehen will, festgelegt. Und dann hat er zu Abraham gesprochen, zu Mose, zu David, zu den Propheten, die immer auf Jesus hinweisen. Das heißt, dieser Blick zurück auf die jüdische Geschichte, die auch zu den Wurzeln unserer Geschichte als Christen gehört, wird uns bereichern und ermutigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich sehe, wie Gott über Jahrhunderte, Jahrtausende Dinge plant und die zusammenpassen wie ein perfektes Puzzle, dann tut das etwas Gutes in mir. Und es zeigt mir, Gott ist souverän und er ist in Kontrolle und nichts, was geschieht, ist zufällig oder ihm entnommen, sondern er lenkt die Geschichte und führt sie zusammen. Und wir werden das sehen, wir werden staunen über Gottes Plan. Wieso das Matthäusevangelium? Wir wollen Jesu Worte hören, staunen über seinen Plan und er möchte, dass wir uns beteiligen an seiner Mission. Alle Nationen sollen Jünger werden. Das ist noch nicht abgeschlossen. Und er möchte, dass wir daran beteiligt sind. Und vielleicht geht es dir wie mir und wenn du an Jünger machen denkst, dann denkst du zuerst einmal außerhalb dieser Räume hinaus. Aber da draußen beginnt es nicht, es beginnt hier. Wir sind die Menschen, die Jesus zu immer treueren Jüngern machen will. Und wir sollen einander helfen, Jünger zu werden, die Jesus immer ähnlicher werden. Und das ist nichts, das mit einem Durchbruch in einer Woche geschieht, sondern das braucht Jahre und Jahrzehnte und vielleicht schenkt Gott sie uns, dass wir hier ihm ähnlicher werden, noch mehr zu Jüngern werden und dann auch über uns hinaus Nationen zu Jüngern machen. Ich hoffe, da war jetzt etwas für dich dabei, das dich dazu bringt, Jesus mehr zu lieben und zu staunen über ihn. Ich habe ein bisschen Bammel gehabt, weil das ist ja wie eine Vorlesung über ein Buch und keine Predigt, wie wir es gewöhnt sind. Aber in mir ist die Vorfreude so groß geworden, sich intensiv mit Jesus beschäftigen zu dürfen als Gemeinde in den nächsten Jahren. Und ich hoffe, das wächst jetzt auch in dir. Lasst uns beten für diese nächsten Jahre, dass Gott durch das Matthäusevangelium uns beschenkt. Herr Jesus, jedes Mal, wenn wir vor dich kommen, wollen wir im Bewusstsein unserer Schwachheit kommen. Und dass wir zu dir kommen als jene, die empfangen wollen und dürfen. Wir danken dir, dass nicht nur wir beten, sondern dass wir wissen dürfen, dass du für uns betest. Und dass du uns in unseren Ängsten und Nöten siehst und kennst und für uns betest. Nicht nur andere Menschen beten für uns, sondern du betest für uns. Und wir danken dir, dass dein Vater deine Gebete erhört. Und wir danken dir für das Matthäusevangelium, dass du der Sohn Davids bist, der in großer Liebe und in Erbarmen den Menschen in ihren Nöten begegnet. Und wir bitten dich, dass wir in den kommenden Jahren sehen werden, wie barmherzig du bist, wie liebevoll, wie sanft, aber auch, dass du unser Herr bist, dem wir gehören, der uns Aufträge gibt und Befehle, die gut für uns sind. Herr Jesus, wir bitten dich, dass wir in den kommenden Monaten durch das Matthäusevangelium mehr und mehr in Liebe zu dir wachsen werden. Amen.